Also, ich habe ja der Lobpreisgruppe einiges zugemutet mit diesem langen Text, den sie da lesen mussten. Ich bin sehr dankbar, Priska. Ja, das ganze Kapitel 21. Es ist der Schlusstext der vier Evangelien. Wird sogar als Nachtrag bezeichnet, teilweise. Nun, man könnte ja jetzt hier zusammenfassen, Ende gut, alles gut, grandioses Schlussbucke wie in der klassischen Musik, Schlussszene eines romantischen Films, alles ist da, ein Sonnenaufgang, ein Strand, ein Feuer, ein Frühstück, tolle Gemeinschaft und sogar noch eine Art Riesengeschenk oder Lottogewinn am Schluss. Das war's dann oder nicht. Haben wir da nicht einfach die Aufgabe, in den fälligen Schlussapplaus einzustimmen? Den Jubel und Lobpreis, den wir doch jederzeit Gott besonders schulden? Wir stehen jetzt erst eine Woche nach Ostern. Was soll denn dieser Nach-Ostern-Text noch mehr? Ist es nicht undankbar von mir, wenn mir die großartige Kulisse nicht genügt? Also zugegeben, ich kann tatsächlich stundenlang in ein offenes Feuer schauen oder auch dem Wellenschlag des Wassers an einem Strand zuhören und zusehen. Das mache ich sehr gerne. Aber es ist halt schon so, dass uns auch solche biblischen Texte nie einfach in eine Welt der Ferienprospekte entlassen. Die Natur gehört dazu. Sie hilft uns auch. Sie ist Schöpfungsteil. Und doch müssen wir jetzt hier von der grandiosen Kulisse umschwenken und auf die merkwürdige kleine Männergruppe schauen, die sich hier am See Genezareth versammelt hat. 7 sind es übrigens. Diese Männer haben sich erst kürzlich gar nicht mehr in die Natur hinausgetraut. Sie hatten sich sogar selber weggesperrt, aus purer Angst. Es könnte ihnen gleicher gehen wie ihrem Herrn. Sie haben die absolute Dunkelheit von Karfreitag erlebt. Und dann, 3 Tage später, das leere Grab. Und es bleibt leer, für immer. Und sie haben den auferstandenen Jesus gesehen. Er ist zu ihnen gekommen, in ihr selbstgewähltes Gefängnis. Einfach so, ohne Türe. Das Ganze löst natürlich bei den Jüngern eine Art Schockzustand aus. Es vergeht ihnen Hören und Sehen. Sie hatten sich in ihrer Jüngerkarriere schnell daran gewöhnt, dass Jesus fast immer bei ihnen war oder sie bei ihm. Es geschahen auch da zuweilen merkwürdige Dinge, als er zum Beispiel sagte, dass er Nathanael schon unter dem Baum sitzen sah, bevor ihn dieser dann antraf. Oder der Gang auf dem Wasser des Sees. Aber diese merkwürdigen Ereignisse waren selten. Meist war der Meister nah bei ihnen. Man aß zusammen, er wurde beim Wandern sogar müde wie sie und sie vergaßen zwischendurch, dass er kein gewöhnlicher Mensch war. Sie stellten an ihn auch ganz persönliche, teils abstruse Erwartungen. Einer war ein Politaktivist, der von Jesus gesellschaftliche Umwälzungen erwartete. Einige hatten persönliche Ambitionen und beruflich wollten sie an Ansehen gewinnen, Karriere machen mit ihm. Aber Jesus ist einen anderen Weg gegangen. Und trotz seiner Vollmacht in Predigt und Handeln hat kaum einer wirklich begriffen, was da abging. Darum umso größer der Schock jetzt. Sie kommen nicht darum herum, sich völlig neu zu orientieren. Und dies in ziemlich veränderten Umständen. Jesus ist nämlich jetzt meist nicht mehr da. Sie leben jetzt plötzlich in einer Zeit wie wir heute. Die Menschen können sich zwar gegenseitig aufschaukeln in eine religiöse Euphorie, es können auch unter uns Wunder geschehen, das stimmt, aber Gott steht nicht einfach zur Verfügung. Wir leben in der Hoffnung auf das Unsichtbare, wie Paulus das ausdrückt. Das ist für die Jünger hier eine harte Umstellung. Sie geraten in eine Art Leerraum. Was sollen sie jetzt machen? Es ist, wie wenn man den Job verliert oder eine Freundschaft zerbricht oder ein lieber Mensch stirbt. Man ist plötzlich schrecklich allein und hilflos. Die Stärkeren unter uns versinken dann vielleicht nicht gleich in Resignation oder Depression, weil sie sich an einem Rest von Gewohnheiten festhalten können. Irgendwie kochen, essen, einkaufen, aufräumen. Vielleicht kann man aber nicht mehr schlafen. Der praktische Petrus hat aber sogar dieser Schlaflosigkeit etwas Positives abgewonnen. Er hat gesagt, ich gehe fischen. Und dies wohlverstanden in der Nacht. Und er hat mit dieser kleinen, altmodischen Idee, dem Rückgriff auf seine alte Berufstätigkeit in der Gruppe, eine Bewegung ausgelöst. Es war der kleine Schritt aus der Lethargie, der Erstarrung. Wir kommen auch mit. Wir wissen aber aus der Geschichte heraus, sie waren wirklich schlecht in Form, die Jünger. Ich denke, es lag nicht nur am Wetter oder den fliehenden Fischen oder an den Umständen, wie Stefan uns das geschildert hat. Es lag nicht nur daran, dass sie in dieser Nacht nichts fingen. Vielleicht hat ihr Chef Petrus sogar geschimpft, dass sie nicht gekonter mit den Netzen und den Rudern umgingen. Es waren schließlich noch andere Profis aus dem Fischgeschäft dabei, wie Johannes und Jakobus. Vielleicht war aber auch Petrus selbst zu unkonzentriert bei der Sache. Schließlich hatte er ja im Karfreitags- und Ostergeschehen eine persönliche, katastrophale Niederlage erlitten, von der er sich nicht selber erholen konnte. Auf jeden Fall erkannten die Jünger die Stimme nicht, die ihnen vom Ufer aus im Morgengrauen plötzlich zurief: Meine Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen? Sie wussten nur, jetzt sind wir in unserem Versagen auch noch ertappt worden. Wir können nicht uns mehr verstecken, dass es auch im alten Berufsleben geht es nicht mehr. In dieser dumpfen, auch das noch Stimmung, leisten sie keinen Widerstand, als ihnen die gleiche harmlose Stimme rät: Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet etwas fangen. Auch Petrus gehorcht widerstandslos. Er, der früher bei seinem Meister mit der eigenen Meinung gar nichts zurückhielt, auch wenn sie ganz daneben war. Und in die Stille der plötzlich schweren Fischnetze dämmert es dem ersten unter ihnen, dem gleichen Jünger, der wahrscheinlich auch am leeren Grab als erster etwas davon ahnte, was geschehen war. Johannes sagt zu Petrus im Schiff: Es ist der Herr. Das bewirkt beim starken, unerschütterlichen Petrus den erneuten Zusammenbruch. Er stürzt sich ins Wasser. Er verliert seine Chefrolle. Und am Ufer merken die Jünger, es ist alles schon da. Brot und Fisch. Jesus ist nicht auf sie angewiesen bei diesem besonderen Frühstück. Aber er kennt seine Geschöpfe. Unser Angewiesensein auf eine Art Anerkennung. Darum sagt er, bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Diese Anweisung löst bei Petrus eine Art Zwischenheilung aus. Er kann wieder etwas beitragen. Da ging Simon Petrus und zog das Netz an Land. Da ist ein interessantes Detail für Seelsorger verborgen. Jesus schimpft Petrus nicht, dass er vom Menschenfischer, zu dem er ihn machen wollte, rückfällig zum gewöhnlichen Fischer geworden war. Er wird diese Gabe schon noch verwandeln und heiligen. Alles zu seiner Zeit. Zuerst einmal kommt das Essen für alle. Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. Dieses letzte gemeinsame Essen mit den Jüngern draußen am Ufer des Sees heilt die Jünger von ihrer Schockstarre. Es gibt ihnen die Kraft, später ihren schweren individuellen Weg zu gehen. Ihre Aufgaben in der Weitergabe des Evangeliums zu erfüllen, in der neuen Zeit, ohne die physische Gegenwart ihres Herrn. Dieses Essen ist für sie entscheidend. Für einige ist es das dritte Mal, dass sie ihn sehen nach der Auferstehung. Aber der Herr weiß, dass der Mensch manchmal noch eine Spezialbehandlung braucht, um auf seine Aufgaben vorbereitet zu sein. Hier brauchen dies noch Petrus und Johannes. Das Kapitel ist noch nicht zu Ende. Die Fischergeschichte hat gezeigt, dass Petrus unter der Wirkung des Giftes seiner Verleugnung wieder zusammenbrechen könnte. Darum benötigt Petrus jetzt eine Art seelische Operation des Schöpfers. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir dabei zuhören dürfen. Bei Johannes nämlich dürfen wir das nicht. Der Text verrät nicht, was dort gesprochen wurde. Bei Petrus greift Jesus nur auf eines zurück. Erinnern wir uns an die Frage eines Pharisäers Jesus gegenüber, welches das wichtigste Gebot sei. Und an die Antwort von Jesus: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller deiner Kraft. Und das andere ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jesus konfrontiert Petrus nur mit der einfachsten Form dieses Gebotes. Liebst du mich? Nur eine merkwürdige Abweichung. Das erste Mal fügt er an, liebst du mich mehr als diese? Ich kann auf keine Griechischkenntnisse zurückgreifen, um diese Variation genau zu fassen. Aber könnte es sein, dass Jesus damit die Gefahr umreißt, dass Petrus dieses Alpha-Tier, die Liebe zum Menschen, ein bisschen höher stellt als die Liebe zu Gott? Für die eigene Familie sorgen, für die Firma, die Angestellten oder als Pfarrer für die Gemeinde, das über alles, über Gott stellen, sich für sie aufopfern? Das zweite und das dritte Mal fragt er ihn nur noch, liebst du mich? Und das macht Petrus traurig. Es macht auch uns traurig. Wenn du die Hürde im Lobpreis vielleicht sogar länger erheben kannst als Mose, und doch musst du dir die Frage Gottes wieder gefallen lassen, liebst du mich? Die Wiederholung einer Frage im Allgemeinen gesehen ist ein Hinweis, dass die Antwort noch nicht genügend war. Das ist sozusagen Prüfungsstandard. Also ist die Antwort von Petrus im Prinzip ungenügend. Und dennoch schiebt der Schöpfer bei Petrus jetzt dieses Jobangebot nach. Weide meine Schafe. Es ist also, wie wenn du dich um eine Stelle bewirbst und du bekommst den Bescheid, du bist beim Test durchgefallen und du bekommst den Job. So ungefähr laufen im Reich Gottes die Berufungen ab. Das müssen wir uns vor Augen halten. Gott kann natürlich auch bestimmte Einzelheiten eines Weges ankündigen, wie er es bei Petrus hier tut, auf die ich aber in dieser Predigt nicht eingehe. Aber daran, wie er Petrus und Johannes in diesem Text gegeneinander abgrenzt, da können wir noch etwas lernen. Gott handelt souverän. So sagt Jesus Petrus schroff: Wenn ich will, dass er bis zu meinem Kommen bleibt, was geht das dich an? Du aber folge mir nach. In den allermeisten Fällen wird Gott dir nicht zeigen, was dein Freund, deine Freundin, dein Ehepartner, dein Nächster, deine Nächste tun soll, sondern was du tun sollst. Jesus nimmt in der barschen Antwort auf den neugierigen Petrus sogar in Kauf, dass es Missverständnisse gibt, die angedauert haben in der Bibel. Wir werden nicht alles erklärt bekommen in unserem Leben, aber er wird uns auch nicht im Stich lassen. Auch wenn wir mit der schmerzlichen Tatsache umgehen müssen, dass wir vieles nur ungenügend verstehen und wir ihn in der Regel nicht sehen auf der Erde. Wir haben aber sein Wort und wir haben das Pfand des Heiligen Geistes, wenn wir zu ihm gehören. Aber erschrecken wir nicht, wenn er uns wieder fragen muss: Hast du mich lieb? Amen.